Wir stehen in Offenbarung 2 und 3 und sind dran, die Sendschreiben zu studieren. Wir lesen in Offenbarung 2 zunächst die Verse 12 bis zum Schluss des Kapitels. Wer liest uns bitte den Text vor? Gerade am Mikrofon, damit die Hörer der digitalen Aufnahme auch etwas davon mitbekommen.
Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe: Dies sagt der, der das zweischneidige scharfe Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist, und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, so dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Tut nun Buße, wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben, und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue, und sie will nicht Buße tun vor ihrer Unzucht. Siehe, ich werfe sie aufs Bett, und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Euch aber sage ich den übrigen in Thyatira, allen, die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben: Ich werfe keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme, und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben, und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
Danke. Wir haben gesehen, dass die Offenbarung aus drei Teilen besteht. In Kapitel 1, Vers 19 sagte Herr Jesus zu Johannes: Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was geschehen wird nach diesem. Das ist die Dreiteilung. Was du gesehen hast, das nimmt Bezug auf die Erscheinung des Herrn Jesus als König und Richter der Welt, wie er sich vorstellt in Kapitel 1. Zweitens, und was ist? Drittens, was geschehen wird nach diesem? Und wir haben gesehen, dass Kapitel 4, Vers 1 genau so beginnt. Kann das jemand vorlesen? Kapitel 4, Vers 1. Da haben wir genau diesen Ausdruck, was nach diesem geschehen muss. Das entspricht diesem dritten Teil. Und was geschehen wird nach diesem? Was wir ab Kapitel 4 finden, ist alles noch zukünftig. All diese Gerichte, die besonders dann ab Kapitel 6 beschrieben werden, 7, 8, 9, 10 und so weiter, das sind alles die Gerichte, die erst in der Endzeit, unmittelbar vor der Wiederkunft von Jesus Christus als König der Welt, stattfinden werden. Das ist also noch zukünftig. Aber jetzt bleibt noch der zweite Teil. Was ist? Das bezieht sich eben auf das, was zwischen Kapitel 4 und Kapitel 1 ist. Nicht wahr? Kapitel 1 ist, was du gesehen hast. Kapitel 4 beginnt, was nach diesem geschehen muss. Dann ist also Kapitel 2 und 3 dieser Teil, was ist? Und hier finden wir sieben Briefe, sieben Sendschreiben an sieben Gemeinden, die zur Zeit der Abfassung der Offenbarung, im Jahr 95 nach Christus, zur Zeit von Johannes in Kleinasien existiert haben. Der Herr gibt also Botschaften sieben Gemeinden, die damals existiert hatten und ganz unterschiedliche Schwierigkeiten und Probleme hatten. Aber wir haben gesehen, weil die Offenbarung auch grundsätzlich ein prophetisches Buch ist, so haben diese Sendschreiben zusätzlich eine prophetische Bedeutung. Das ist eigentlich für einen erfahrenen Bibelleser nichts Besonderes, dass ein Text eine geschichtliche Bedeutung hat, plus noch eine prophetische Bedeutung. Denn das ist durch die ganze Bibel hindurch so der Fall. Zum Beispiel, wenn wir ganz vorne in der Bibel lesen, lesen wir von Kain und Abel, wie Kain seinen Bruder ermordete und wie Kain dadurch unstet und flüchtig wurde. Ja, aber das hat also einen prophetischen Sinn. Denn Kain ist ein Bild des Volkes Israel. Sein Name heißt erworbenes Gewinn. Und Gott sagt im Psalm 73, ich habe Israel gewonnen, erworben aus Ägypten. Also Kain, ein Bild des Volkes Israels, des auserwählten Volkes. Aber Abel, der Hirte war von Beruf, ist ein Bild des Herrn Jesus als der gute Hirte. Kain tötet Abel. Und so hat die Masse des Volkes Israel Jesus Christus, als er gekommen war, als Messias und guter Hirte, ihn verworfen und so wurde er gekreuzigt. Und die Folge war, dass ab dem Jahr 70 das jüdische Volk weltweit zerstreut wurde, unter alle Völker. Genau in Parallele zu Kain, der von da an unstet und flüchtig werden sollte. Und so kann man durch das ganze Alte Testament hindurchgehen. Die Geschichten haben historische Bedeutung, ganz wörtlich, so sind sie geschehen. Und zusätzlich haben sie eine prophetische Bedeutung. Nur noch ein zweites Beispiel. Die Geschichte von Josef, der von seinen Brüdern verworfen worden war, aber später dann von ihnen wieder erkannt und dann auch als Herrscher anerkannt wurde, da finden wir etwa 300 Parallelen zu Jesus Christus. Und darum ist es keine Überraschung, wenn auch im Neuen Testament eben dieses Prinzip der doppelten Bedeutung zu finden ist. Diese Sendschreiben haben eine wirkliche, konkrete Bedeutung gehabt für diese sieben Gemeinden, aber gleichzeitig haben sie eine prophetische Bedeutung. Und zwar so, dass die sieben Sendschreiben in der Reihenfolge, wie sie da in der Bibel vor uns sind, Kapitel 2 und 3, sieben Epochen der Kirchengeschichte beschreiben, von der Zeit der Apostel bis heute. Und das Erstaunliche ist eben, es geht schön auf. Und wenn man sich überlegt, darüber haben wir uns auch Gedanken gemacht, aber für diejenigen sage ich das, die nicht da gewesen sind. Um sieben Sendschreiben anzuordnen, gibt es im Ganzen 5040 Möglichkeiten. Nicht wahr? Man könnte Ephesus am Schluss und Laodicea am Anfang, aber man könnte auch die anderen ganz anders anordnen. Da gibt es also in der Mathematik Fakultät 7 Möglichkeiten. 7 mit Ausrufezeichen. Das rechnet man so. 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 mal 7 gibt 5040 Möglichkeiten. Und die einzig richtige ist da, die genau der Abfolge der Kirchengeschichte entspricht. Nun, wir haben bereits gesehen, Ephesus, das ist die Gemeinde, die die erste Liebe zu Jesus Christus verlassen hat. Aber immer noch prüft, ob da die Leute, die sich Apostel nennen, ob das echte Apostel sind oder nicht, und die falschen Apostel ablehnt. Wir finden hier die Gemeinde, wie sie war zur Zeit von Johannes. Sie war quasi immer noch biblisch ausgerichtet, aber es hat bereits ein Niedergang stattgefunden. Die erste Liebe wurde verlassen. Äußerlich ist alles weitgehend korrekt und richtig, aber die Herzensverbindung zu Jesus Christus ist so, dass er nicht mehr den ersten Platz hat. Und diese Gemeinde wird zur Umkehr aufgerufen. Und dann haben wir gesehen, Vers 8 kommt Smyrna. Das ist die verfolgte Gemeinde. Und der Herr macht dieser Gemeinde Mut, um treu zu sein bis in den Tod. Liest jemand noch vor? Vers 9 am Anfang und Vers 10 am Schluss.
Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich.
Ja, und dann Schluss von Vers 10.
Sei treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben.
Jawohl. Die weitere Zeit ab Johannes war gekennzeichnet durch diese schweren Christenverfolgungen im Römischen Reich. Insgesamt hat es ab Nero bis dann Diokletian hat es insgesamt unter 10 Kaisern Verfolgung gegeben. Und der Herr sagt hier in 2 Vers 10 am Schluss, Gott, bevor wir gelesen haben, ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Und es waren 10 schwere Wellen von Verfolgungen, die über die Christen gekommen ist. Und Smyrna, der Name bedeutet Myrrhe. Die Myrrhe ist ja ein bitteres Harz, das ausfließt, wenn man die Myrrenpflanze, wenn man die anschneidet, dann kommt der Saft heraus. Also so wie wenn man jemanden verletzt, verwundet, fließt das aus wie das Blut. Und ist bitter im Geschmack. Die Myrrhe hat in der Bibel immer wieder die symbolische Bedeutung der Bitterkeit des Todes. Also Smyrna passt ganz gut zu dieser verfolgten Gemeinde. Und das war also kirchengeschichtlich das, was die Zeit charakterisiert hat, vom 1. Jahrhundert über das 2., 3. Jahrhundert bis 312. Dann kam die konstantinische Wende. Und das haben wir schon angeschaut im Zusammenhang mit Pergamus. Ab Kapitel 3, Vers 12 kommt Pergamus. Liest jemand bitte nochmals die Verse 12 und 13.
Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, dies sagt der, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist.
Ja, bis da, dahin. Also, der Herr macht eigentlich einen Vorwurf, indem er in Vers 13 sagt, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Natürlich, Die Bibel sagt ja, dass Satan der Fürst dieser Welt ist. Johannes 12, Vers 31. Nach 2. Korinther 4, Vers 4 sogar der Gott dieser Welt. Und die Christen sind gewissermaßen als Fremdlinge in dieser von Satan beherrschten Welt. Aber Philipper 3, Vers 20 macht klar, unser Bürgertum ist in den Himmeln, woher wir auch unseren Herrn Jesus Christus erwarten. Also der Christ ist gewissermaßen ein Fremdling hier auf Erden und weiß, ich bin Zeuge hier, aber meine wirkliche Heimat ist im Himmel. Und nun sagt der Herr dieser Gemeinde, ich weiß, wo du wohnst, wo du zu Hause bist. Und da könnte man denken, ja gut, aber ich meine auch als Christen, die wir unser Bürgertum im Himmel haben, wir müssen ja irgendwo in dieser Welt wohnen. Wir sind ja irgendwo zu Hause. Aber gerade in der Offenbarung werden wir in den späteren Kapiteln immer wieder diesen Ausdruck finden für die Gottlosen, die unter das Gericht kommen, die werden genannt, die, welche auf der Erde wohnen. Also das Typische der Gottlosen ist, hier sind sie zu Hause. Mit dem Himmel haben sie nichts zu tun. Und von den Christen sollte das eben in dem Sinn nicht gesagt werden können, dass sie hier wirklich zu Hause sind. Und der Herr sagt, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und im Vers 12 stellt er sich ja vor, stellt sich in jedem Sendschreiben vor, auf eine Art, die besondere Bedeutung hat für das, was folgt. Dieses sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Jesus Christus kann ganz genau trennen zwischen dem, was nicht zusammengehört. Und dieses zweischneidige Schwert macht auch ganz klar, wo die Gläubigen hingehören und wo die Welt ist. Aber hier sagt der Herr, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Du bist da, wo Satan herrscht, gewissermaßen zu Hause. Und das war der große Punkt, die große Wende mit Konstantin. Die letzte Verfolgungswelle war eben Diokletian, die dauerte 10 Jahre und war auch im ganzen Römischen Reich. Und dann war es vorbei. Dann kam Konstantin an der Macht und der machte aus dem Christentum eine erlaubte Religion. Und schon bald darauf wurde die erlaubte Religion die Staatsreligion des Römischen Reiches. Und plötzlich war es ein Vorteil, gesellschaftlich und politisch gesehen, Christ zu sein. Denn Konstantin sorgte dafür, dass Christen in hohe Ämter und hohe Positionen im Römischen Reich gelangten. Und plötzlich hat man sich gefragt, ja also, was ist denn jetzt? Früher waren wir verfolgt, wir waren die Dummen, die Ausgestoßenen, die nichts zu sagen hatten. Und jetzt plötzlich sind wir die, die das Sagen haben im Römischen Reich. Und da kam die Idee auf, oh, das ist wahrscheinlich jetzt eben die Zeit, wo Jesus Christus seine Herrschaft aufrichtet über diese Welt. Er ist zwar nicht zurückgekehrt. Das passt nicht ganz zum Bibeltext, nicht wahr? Der Bibeltext sagt immer, Jesus Christus wird zurückkehren und dann die Herrschaft über die Welt ergreifen. Nein, aber vielleicht muss man das alles nicht so ganz wörtlich nehmen mit der Rückkehr Christi. Sondern man muss sagen, jetzt regiert Christus vom Himmel aus durch die Christen. Und dadurch entstand eben eine Vermischung von Staat und Glauben. Und Kaiser Konstantin betrachtete sich sogar als Oberhaupt der Kirche. Also der Titel, der Jesus Christus allein gehört, in Kolosser 1 wird er genannt, das Haupt der Gemeinde, der Kirche. Das hat er an sich gerissen, diesen Platz. Und im Licht davon ist das ganz dramatisch. Der Herr hat das zweischneidige Schwert, das trennt zwischen heilig und unheilig. Und er sagt, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Jetzt kommt aber ein Lob. Was ist das Lob? Im gleichen Satz?
Du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet.
Jawohl. Die Zeit der konstantinischen Wende, also 4. Jahrhundert, war eine dramatische Zeit. Also politisch, alles wird ganz anders. Die Situation der Christen wird alles völlig anders. Und jetzt können plötzlich auch teure Kirchen gebaut werden. Früher hat man sich begnügt mit irgendwelchen Versammlungsmöglichkeiten in Privathäusern oder wo auch immer. Oder in Katakomben, sogar dort. Jetzt plötzlich wird alles pompös. Und das war aber gleichzeitig eine Zeit, in der das Christentum noch einen zweiten Frontalangriff zu spüren bekam. In dieser Zeit wurde nämlich plötzlich in Frage gestellt, dass Jesus Christus Gott ist. Und das wurde im ganzen Römischen Reich im Allgemeinen zum Diskussionsthema, auch bei den Nichtchristen. Wie siehst du das mit der Frage? Ist Jesus Christus der Sohn dem Vater gleich oder nicht? Ist Jesus Christus ein Geschöpf oder ist er Gott? Und da kamen also massenweise falsche Lehrer, die in allen möglichen Variationen irgendwie die Gottheit Christi in Frage stellten. Ein ganz besonders bekannter war Arius, der eben die Irrlehre der Arianer brachte, Jesus Christus sei die erste Schöpfung von Gott und dann habe er schließlich alles erschaffen. Er sei schon der Schöpfer aller Dinge, aber er selber sei auch ein Geschöpf, einfach das erste Geschöpf. Und in dieser Zeit gab es auch treue Leute, die da einen ganz entschiedenen Kampf geführt haben, um diese Irrlehren zu widerlegen. Und das waren wirklich Irrlehren mit Wortklauberei. Also auf so subtile Art. Es ging einfach darum, die Ehre von Jesus Christus herabzuziehen. Und ganz besonders bekannt in dieser Zeit war Athanasius. Und dieser Mann hat die Bibel wirklich gekannt, um diese Irrlehren zu widerlegen und ganz klar zu zeigen von der Bibel her, Jesus Christus ist der ewige Gott. Aber das Erstaunliche war, dieser Mann hat das nicht einfach so akademisch gemacht, sondern das war ihm ein Herzensanliegen, zu zeigen, wenn ihr die Lehre über Jesus Christus als wahrer Gott und wahrer Mensch aufgebt, dann werdet ihr den Erlöser verlieren. Es geht um alles oder nichts. Und so war das also ein enormer Kampf. Und schließlich wurde das Konzil von Nicäa einberufen. Das war also ein sogenanntes ökumenisches Konzil. Kann mir jemand erklären, was das meint, ein ökumenisches Konzil?
Den ganzen damaligen Weltkreis umfasst quasi. Oder halt
ja, also ökumenisch hatte noch nichts zu bedeuten mit dem, was wir heute unter Ökumene verstehen. Ökumenisch heißt Ökumene, auf Griechisch heißt der Erdkreis. Also ein ökumenisches Konzil war ein Konzil, das die gesamte Christenheit auf dem ganzen Erdkreis betrifft. Und da kamen eben Vertreter von allen möglichen Ortskirchen mit Rang und Bedeutung, kamen an dieses Konzil nach Nicäa und da wurde diese Frage angeschaut, ist Jesus Christus wirklich ewiger Gott und dem Vater gleich, ewig, allmächtig, allwissend. Und schließlich, das war eine Zeit schrecklichster Intrigen und übelster Kämpfe. Und schließlich hat dieses Konzil um 320 herum beschlossen, eben aus der Schrift erkannt und dann bekannt, Jesus Christus ist dem Vater gleich. Er ist der ewige Gott. Und das war eigentlich ein Wunder. Denn wenn man den damaligen geistlichen Zustand der Kirche, der schon so eben im Niedergang war, anschaut, hätte man denken müssen, das kommt nicht durch. Und trotzdem kam das durch. Und es gibt ja Leute heute, die sagen, ja, das Konzil von Nicäa, dort haben sie diese Lehre erfunden, Jesus Christus sei der ewige Gott. Nein, die haben das nicht erfunden, sondern die haben dort bekannt, was aus der Bibel schon längst bekannt war. Also, was können wir zum Beispiel als Beweis anführen, dass Jesus Christus wirklich Gott ist? Wollen wir das auch gerade?
Zachariah 13, Vers 7.
Ja, das ist für mich zu wenig stark. Das würde ich mit allen anderen Argumenten zusammennehmen. Gott, der Vater, sagt von Jesus Christus, Schwert, erwache wieder meinen Hirten, wieder den Mann, der mein Genosse ist. Und tatsächlich das Wort mein Genosse, und deswegen meinst du diese Stelle, nicht wahr? Amit. Amiti, mein Genosse. Amit heißt mein Gleichgestellter. Also Gott sagt vom Messias, den guten Hirten, er ist mein Genosse, mein Gleichgestellter. Aber ich möchte es noch klarer haben. Hebräer 1, Vers 8. Schlagen wir auf. Liest du gerade vor, Andreas? Ja, bitte.
Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Und in Bezug auf die Engel zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. In Bezug auf den Sohn aber, dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, und ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches.
Jawohl. Und jetzt, warum hast du diese Stelle angeführt? Kannst du ausführen?
Gott spricht in Bezug auf den Sohn, dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Also man muss sich da vorstellen, wie dramatisch das ist hier in Hebräer 1. Gott, der Vater, spricht seinen Sohn Jesus Christus an. Und er spricht ihn an mit dem Titel, o Gott. Der Vater spricht den Sohn an mit, o Gott. Das ist enorm, nicht wahr? Und übrigens, was wir auch gelesen haben, Gott, der Vater, sagt in Bezug auf Jesus Christus, Vers 6 am Schluss, alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Und wir wissen, dass schon das Gesetz Mose, die Tora, sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm dienen. Das ist ja dieser Vers, den der Herr Jesus in Matthäus 4 bei der Versuchung, als der Teufel angebetet werden wollte, nimmt der Herr Jesus diesen Satz, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm dienen. Niemandem kommt Anbetung zu, als nur dem ewigen Gott. Aber hier sagt der Vater, alle Engel Gottes sollen den Sohn anbeten. Ja, und er nennt ihn O Gott. Aber ein Arius, damals dieser Irrlehrer, der hat gesagt, natürlich ist Jesus Christus Gott. Ja, aber seit wann? Ja, seit er von Jehova erschaffen worden sei. Also, er nennt Jesus Christus Gott, aber ein Gott, der nicht ewig ist, ist gar kein Gott. Nicht wahr? Man kann nicht irgendwann ins Dasein kommen und dann ein Gott werden. Dann ist man kein Gott. Und dann wird manchmal noch gesagt, ja, aber schließlich heißt es ja vom Teufel, der Gott dieser Welt. 2. Korinther 4, Vers 4. Ja, gut, der Gott dieser Welt, den die Welt eben verehrt und ihm gehorcht. Aber das heißt nicht, dass der Teufel Gott sei. Nicht wahr? Ich meine, die Buddhisten in Thailand, die sagen auch, das ist ein Gott und das ist ein Gott und das ist ein Gott. Und die beten die an. Aber die würden nie sagen, wenn sie den König verehren, dass der von Ewigkeit her ist. Also für sie kann eben Gott auch irgendein ein Wesen sein, das an einem bestimmten Punkt entstanden ist. Aber in der Bibel ist Gott natürlich der ewige Gott. Wie können wir das beweisen, dass der Herr Jesus wirklich ewig ist? Johannes 1. Welches? Das ist auch noch zu wenig stark. Noch stärker. Johannes 1, Vers 2. Das ist wirklich, da kann man jeden Gegner in die Zange nehmen und der kommt nicht mehr raus. Ja, ich habe noch nie einen erlebt, der da rauskommt. Das machen sie einfach, indem sie sich zurückziehen und nichts mehr sagen. Ja, lesen wir Johannes 1, Vers 1 bis 3, da wird Jesus Christus genannt, das Wort. Liest jemand?
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist.
Ja, also hier wird in Vers 3 bezeugt, dass das Wort Jesus Christus alles erschaffen hat. Alles wurde durch dasselbe. Jetzt könnte einer sagen, ja natürlich, Jesus Christus hat alles erschaffen. Das haben wir ja gesagt, das hat Arius auch gelehrt. Nur einfach er selber ist die erste Schöpfung. Ja gut, aber der Satz ist ja nicht fertig. Alles wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Der Text sagt, es gibt nicht, auch nicht etwas, das je ins Dasein gekommen ist, das nicht durch Jesus Christus, das Wort, ins Dasein gekommen ist. Also das ist so kompliziert formuliert, damit es ganz eindeutig wird. Damit niemand sagen kann, ja alles, das heißt weitgehend alles. Nein, hier wird erklärt, das Wort alles bedeutet hier, jedes Ding wird eingeschlossen und kein Ding wird ausgeschlossen. Also alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Wenn Jesus Christus die erste Schöpfung von Gott, dem Vater, gewesen wäre, dann gäbe es etwas, das geworden ist, das aber nicht durch ihn geworden ist. Kommen alle draus? Das ist wirklich wichtig, dass man da keine Sprosse der Leiter verpasst hat. Das ist Logik pur, nicht wahr? Übrigens, das Wort hier als Name für Jesus Christus, das Wort heißt Logos. Jesus Christus ist der Logos und von daher kommt auch Logik. Und der Logos, Jesus Christus, hat alles erschaffen, darum ist auch das ganze Universum vernünftig und ist mathematisch beschreibbar. Auf fantastische Art beschreibbar. Das ist alles, weil der Logos das gemacht hat. Und er hat alles gemacht. Es gibt nichts, das je geworden ist, das nicht durch ihn geworden wäre. Also, Logik, er ist ewig. Ohne Anfang und ohne Ende. Ja?
In Afrikaans heißt es, hier was in den Beginn die Gott, he, er war.
Ja, das ist im Englischen, das ist schon korrekt, weil auf Deutsch, das Wort ist ja sächlich. Aber Logos auf Griechisch ist eigentlich männlich. Also ich könnte auf Deutsch auch so übersetzen. Im Anfang war der Logos. Und der Logos war bei Gott. Und der Logos war Gott. Dieser war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch ihn, oder durch den Logos. Und ohne ihn wurde auch nicht eines, das geworden ist. Also das ist kein Problem, das ist einfach, im Englischen wird the word und dann wird das als männlich he. Ja, klar, ist eigentlich noch klarer als im Deutschen. Ja, also wenn man das verstanden hat, ist es klar, dass das, was das Konzil von Nicäa bekannt hat, nicht beschlossen hat, sondern bekannt hat, das lehrt die Bibel, das war absolut richtig. Und es war ein Wunder, dass das überhaupt durchgekommen ist damals. Und das ist eigentlich das, was in 2. Thessalonicher 2 steht. Der Apostel Paulus sagt, in der heutigen Zeit ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Die Gesetzlosigkeit wird sich in der Christenheit immer mehr ausbreiten, bis dann zum Höhepunkt, wenn in der Zukunft der Antichrist kommt. Dort kommt dann, in dieser Zeit kommt auch der totale Abfall in der Christenheit. Also das Geheimnis der Gesetzlosigkeit breitet sich aus. Und wir sehen durch die ganze Kirchengeschichte hindurch dieses Ausbreiten der Gesetzlosigkeit. Aber, sagt Paulus in 2. Thessalonicher 2, da ist der, der zurückhält. Und der hält auch zurück, dass der Antichrist erscheinen kann. Erst wenn der, der zurückhält, weg ist, kann überhaupt dann der Antichrist kommen. Also da ist in der Christenheit eine Kraft da, das, was zurückhält, sagt Paulus, aber er sagt es auch männlich, der, der zurückhält. Und das ist der Heilige Geist, der eben das Böse immer wieder zurückgehalten hat. Und so hat der Heilige Geist das auch bewirkt, dass im 4. Jahrhundert eben dieses Zeugnis über die Person des Herrn Jesus, dass das aufrechterhalten werden konnte. Denn damals wäre die ganze Christenheit in die schlimmste Irrlehre abgeglitten. Wenn die dort Arius, die Lehre von Arius angenommen hätten, dann wäre die ganze Christenheit, hätte Jesus Christus verloren. Dann hätte er einen anderen Jesus als den Jesus der Bibel geglaubt. Und das war übrigens damals bereits schon der Fall mit den germanischen Stämmen. Die germanischen Stämmen, die waren eben von Wulfila missioniert worden. Und der Wulfila, das war ein Irrlehrer. Der hat die gotische Bibel dann übersetzt. Und der hat die Gottheit Christi geleugnet. Und so waren die germanischen Stämme, die waren damals alle wie Zeugen Jehovas. Die haben nicht an Jesus Christus als Gott geglaubt, aber auch da hat Gott ein Wunder gewirkt. Dann in der weiteren Geschichte kam das bei den germanischen Stämmen dann zu einer Wende. Und die haben schließlich die ganze arianische Lehre verworfen. Das, menschlich gesprochen, undenkbar. Nicht wahr? Die germanischen Stämme, das betrifft eine der wichtigsten Nationen Europas, ganz besonders. Deutschland. Eine Nation, die auch später in der Kirchengeschichte immer wieder eine ganz, ganz zentrale Rolle spielen sollte. Wie wir dann sehen werden, beim Sendschreiben an Sardes, wo die Reformation kommt, das ist von den Germanen ausgegangen, die Reformation. Und hat dann weltweite Bedeutung bekommen. Aber, was wir dann auch noch sehen werden, als dann die Bibelkritik aufkam, das ging auch aus Germanien los. Die ärgste Bibelkritik. Also, aber eben durch die ganze Kirchengeschichte hindurch waren die Germanen von Bedeutung, aber dort hat Gott das Wunder gewirkt, dass die diese Irrlehre dann fahren ließen. Und das kann man nur erklären eben durch den, der zurückhält. Der Heilige Geist, der da auf Erden wirkte, nebst dem, dass das Böse eben fortschreiten konnte. Und jetzt hier, liest das nochmals, Kapitel 2, Vers 13.
Weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist.
Jawohl, also der Herr lobt, du hältst an meinem Namen fest. Mein Name, der Name drückt ja die Person aus, was eine Person ist. Die Namen Gottes beschreiben, wer Gott ist. Und der Herr sagt, du hältst an meinem Namen fest. Und hast meinen Glauben, also den Glauben an mich, nicht verleugnet. Und zwar auch in dieser schwierigen Zeit, wo es da so viel Angriff gab, auch in den Tagen, in welchen Antipas mein treuer Zeuge war. Und Antipas heißt einer gegen alle. Ja? Und so war zum Beispiel ein Athanasius und andere ganz isoliert, mussten die gegen das Böse ankämpfen. Ja?
Wurde damals auch die ewige Sohnschaft des Herrn Jesus in Frage gestellt? Oder es gibt ja auch diese Lehre, diese Fatale, die sagt, er wurde erst bei seiner Menschwerdung Sohn.
Genau. Also insofern war das auch mit eingeschlossen, denn er existierte ja nicht von Ewigkeit her. Also war auch nicht von Ewigkeit der Sohn. Und es gab auch die Lehre, dass er erst bei der Taufe am Jordan Gottes Sohn geworden sei, als Gott gesagt hat, dieser ist mein geliebter Sohn. Also unter all diesen Irrlehren gab es auch diese Lehre, dass er Sohn sowieso viel später geworden sei. Und eben nicht, wie die Bibel sagt, dass der Herr Jesus von Ewigkeit her der Sohn des Vaters ist.
Und worauf bezieht sich dann Psalm 2, Vers 8, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt?
Psalm 2 bezieht sich auf die Menschwerdung des Herrn Jesus. Also der Herr Jesus wurde von Gott gezeugt als Mensch und war darum als Mensch Gottes Sohn. Aber das müssen wir unterscheiden von dem, dass er eben auch als Gott von Ewigkeit her Gottes Sohn war. Und das sieht man zum Beispiel auch ganz eindrücklich in Hebräer 5. Können wir das kurz aufschlagen? Hebräer 5. Vers 7. Liest du gerade vor, Andreas? Ja, und noch Vers 9.
Und vollendet worden ist er alle, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden.
Ja, und jetzt wird ja hier gesagt, dass Jesus Christus den Gehorsam gelernt habe. Das bedeutet, Jesus Christus war von Ewigkeit her dem Vater und dem Heiligen Geist gleich. Er musste nie gehorchen. Und schließlich hat er sich aber selber erniedrigt und hat Knechtsgestalt angenommen, sagt Philipper 2, Vers 5, und wurde ein wirklicher Mensch. Und da hat er sich also freiwillig in eine Stellung des Gehorsams begeben. Aber das war für ihn etwas völlig Neues. Nicht, dass er nicht gehorchen wollte, aber das Neue zu gehorchen, das musste er in dem Sinn lernen, als eine neue Erfahrung. Jetzt aber, worauf ich hinaus will, der Text sagt, obwohl er Sohn war, hat er an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Nicht wahr? Wenn man behaupten würde, Jesus Christus sei erst als Mensch Gottes Sohn geworden, dann müsste man ja sagen, weil er Sohn war, hat er den Gehorsam gelernt. Denn als Sohn hat er eine Stellung des Gehorsams gegenüber dem Vater. Aber der Text sagt, obwohl er Sohn war, hat er den Gehorsam gelernt. Nicht wahr? Das ist ganz erstaunlich. Und das zeigt eben, dass der Begriff Sohn Gottes nichts zu tun hat mit Unterwerfung. Aber seine Menschwerdung hat damit zu tun. Und wie du ja angeführt hast, Psalm 2, dass er eben als Mensch von Gott gezeugt war, da hat er eine Stellung des Gehorsams und der Unterwerfung eingenommen. Gut, und jetzt zurück zu Offenbarung 2. Also so eindrücklich, einerseits eben diese Vermischung mit der Welt, aber andererseits in der gleichen Zeit wirkt Gott, dass an seinem Namen festgehalten wurde. Übrigens, damit wir uns nicht missverstehen, gleich, das muss unbedingt noch gesagt werden. Wir evangelischen oder evangelikalen Christen, wir anerkennen ja nicht die Konzile. Ich muss das erklären, weil ich jetzt so positiv über das Konzil von Nicäa gesprochen habe. Und das war ja auch eine Schwierigkeit für die Reformatoren. Die Reformatoren haben gemerkt, die Bibel sagt ganz klar, die einzige Autorität ist Gottes Wort und nicht der Papst. Nicht von Gott so gewollt, nicht die Kardinäle, nicht die Bischöfe, auch nicht die Konzile. Aber die Reformatoren haben gesagt, wir glauben an dieses Bekenntnis von Nicäa. Und wir glauben auch an das, was bekannt wurde dann später, wir kommen gleich noch darauf, 382 nach Christus, das Konzil von Konstantinopel, hat erklärt, der Heilige Geist ist Gott. Wir glauben daran. Und wir glauben auch an den Beschluss des Konzils von Ephesus, 451 etwa, wo bekannt wurde, Jesus Christus ist wahrer Gott und auch wahrer Mensch in einer Person. Aber die Reformatoren haben klar gemacht, wir glauben nicht daran, weil ein Konzil das bekannt hat. Denn Konzile haben überhaupt keine Autorität. Wir glauben das, weil das mit der Bibel übereinstimmt. Es ist ganz wichtig, diesen Unterschied festzuhalten. Also man muss sagen, Gott hat das in seiner Souveränität so geführt, dass diese Bekenntnisse richtig zur richtigen Lehre über Jesus Christus geführt haben, über Gott. Aber in sich haben diese Konzile keine Autorität. Nur weil das eben so steht in Johannes, in Hebräer und in der ganzen Bibel. Darum glauben wir das. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, bitte jetzt.
Ja, eine Frage zu der Aussage, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Hätte es nicht auch damit was zu tun, dass eben in dem Pergamon, in der Stadt, dieser Pergamon-Altar und die ganze Sache war, dass da Götzeverehrung war?
Ja, natürlich, natürlich, genau. Aber das haben wir in einer frühen Bibelklasse eben schon durchgenommen. Was nicht, vielleicht warst du nicht da. Wo ist denn jetzt der Thron des Satans?
In Berlin.
Ich war im Pergamon-Museum. Da ist ja dieser Hochaltar für den höchsten Gott der Römer, für den Zeus, ausgestellt. Der wurde in der Hitlerzeit wurde der von Pergamon geholt und wieder aufgebaut. Und effektiv besteht da ein direkter Bezug. Eben, es gab viele Götzentempel in Pergamon damals, aber eben der Pergamon-Altar war wirklich für den obersten Gott der griechisch-römischen Götter. Und wir wissen aus 1. Korinther 10, hinter all den Götterstatuen dieser Welt stehen Dämonen. Aber hinter eben diesen Götterstatuen, die quasi einen höchsten Gott darstellen, unter den Göttern, steckt Satan selbst. Und darum ist also dieser Bezug sehr, sehr direkt. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist.
Also ich habe mal, dass das der genaue Bezug ist, Thron des Satans erstmal.
Ja.
Oder dass das mit der Götzeverehrung oder der höchste.
Ja, ja, also das kann ich bestätigen. Das hängt damit zusammen.
Danke.
Noch etwas? Ja, natürlich, weil hinter den Herrschern dieser Welt stehen ja Engelsfürsten. Darum heißt es auch in Epheser 6, Vers 10, unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wie die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Und dann heißt es, wieder die Weltbeherrscher dieser Finsternis, die Kosmokratoren. Und im Buch Daniel, Kapitel 10, lesen wir davon, von einem Fürsten von Persien. Und im Zusammenhang ist ganz klar, das ist ein gottwidriger Engel, also ein dämonischer Engelfürst. Und ein Engel Gottes sagt, er hätte mit ihm gekämpft. Und jetzt werde er noch mit dem Fürsten von Griechenland kämpfen. Aber glücklicherweise habe in dem vorigen Kampf Michael ihm beigestanden, einer der ersten Engel, und habe er dann siegen können. Das zeigt also, an der Spitze der Völker eben dämonische Mächte stehen. Und gerade beim Römischen Reich, in der Versuchungsgeschichte, sagt ja der Teufel, da heißt es in einem der Evangelien, dass er ihm den ganzen Erdkreis gezeigt hat. Oikumene. Und das war speziell der Begriff für das Römische Reich. Nicht wahr? Und in der Weihnachtsgeschichte, Lukas 2, Kaiser Augustus wollte den ganzen Erdkreis einschreiben. Oikumene, das Römische Reich. Und der Teufel sagt, mir sind all diese Königreiche der Oikumene, des Erdkreises, gegeben. Wenn du mich anbetest, werde ich dir die Macht geben. Also jetzt weiß man, wer hinter Kaiser Tiberius damals, zur Zeit der Versuchungsgeschichte war gerade Kaiser Tiberius, wer hinter ihm stand. Aber das ist von Bedeutung eben bis heute. Und es gibt auch Völker, die das viel bewusster wahrnehmen. Zum Beispiel in Thailand ist es ja so, auf allen Dokumenten der Regierung findet man einen Cherub abgebildet. Also ein menschenähnliches Wesen mit Flügeln. Und das ist der Prasayam. So nennen sie diesen Engelfürsten, die Thais. Und die Thais sagen, dieser Engelfürst hat Thailand bewahrt, dass Thailand nie von den Engländern beherrscht werden konnte. Im Gegensatz zu Burma und vielen anderen Ländern in Asien, die durch die Fremde beherrscht wurden. Aber Thailand blieb immer frei. Und darum, das Wort Thai heißt ja frei. Thailand ist Freiland. Und die sagen wirklich, das war dieser Prasajam, der uns quasi die Macht ist, die uns freigehalten hat. Und Prasajam wird angebetet in Thailand. Das kann einem schaudern, ja? Weil wir wissen, das ist wirklich ein satanischer Geist. Und der wird angebetet, aber die sind sich das bewusst, dass es so ist. Und wenn wir uns das hier eben auch bewusst wären, dann würden wir viel mehr verstehen, warum so viele Dinge in der Politik so abgehen, wie sie abgehen. Das sind geistliche Mächte der Bosheit, die am Wirken sind, ja?
Ja, ich wollte noch was anfangen, und zwar heißt es doch auch in der Bibel, dass alle Obrigkeit eingesetzt ist von Gott.
Jawohl.
Das ist vielleicht noch als Ergänzung.
Ja, sehr, sehr gut. Das könnte ja einen Konflikt ergeben, nicht wahr? Und das sagt ja Paulus in Römer 13, alle Regierungen sind von Gott eingerichtet, und das sagte gerade zur Zeit, als Kaiser Nero an der Macht war. Also dieser schreckliche Mann, der ja begann mit der ersten Christenverfolgung im Römischen Reich. Und trotzdem hat Paulus gesagt, die Obrigkeit ist von Gott eingerichtet und wir Christen sind verpflichtet, uns dem Staat zu unterstellen. Und das ist gewissermaßen eine das erklärt eben die Vermischung. Einerseits ist die Institution als solche von Gott gewollt, aber andererseits sind Engelfürsten, die diese Führer der Politik eben beherrschen wollen und in ihrem Sinn regieren und führen wollen. Also es ist kein Gegensatz. Also die Regierung als Institution ist von Gott gewollt und eingesetzt und muss von den Christen respektiert werden. Es gibt nur den Ausnahmefall, wo die Regierung etwas verlangt, was gegen das Gewissen geht. Da ist, dort können wir nicht, dürfen wir nicht gehorchen Gott gegenüber. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber in der deutschen Verfassung gibt es ja sowieso noch eine ganz spezielle Klausel, die man genau für das brauchen kann. Wenn der Staat etwas verlangt, was gegen das Gewissen geht, gibt sogar die Verfassung die Möglichkeit, da einen Ausweg zu finden. Das hängt natürlich mit der besonderen Geschichte Deutschlands zusammen, dass man diese Klausel, ich wollte zu Gott, wir hätten das auch in der Schweiz. Das ist fantastisch, was ihr da in der Verfassung drin habt. Eben das in dem Fall, wo eine Regierung wirklich gottwidrig wird, dass sogar die Verfassung einen Weg gibt, um da den Gehorsam dem Unrecht gegenüber zu verweigern. Mit staatlicher Genehmigung. Das ist grandios. Ja, also gehen wir zurück. Oder wollte noch jemand etwas fragen?
Ja.
Ja?
Bei der Gelegenheit muss man davon ausgehen, dass hinter den europäischen Regierungen zum Beispiel, wo man jetzt sagt, auch geistige Mächte, sprich Dämonen, stehen.
Ja, natürlich. Natürlich. Ja, aber das war auch schon früher so. Und 1. Timotheus 2 ruft uns ja auf als Christen, dass wir für alle, die in Hoheit sind, beten sollen. Also es ist eben auch der Geist Gottes da. Der das Böse zurückhält, der wirkt auch in dieser Beziehung. Und darum konnte der Antichrist auch noch nicht kommen. Weil der Heilige Geist jetzt noch da ist, erst wenn er bei der Entrückung mit der Gemeinde weggeht. Dann kommt es zur Eskalation des Bösen. Und darum eben, Gott wirkt und der Heilige Geist wirkt und trotzdem hat der Mensch eben auch eine gewisse Eigenverantwortung und es sind diese dämonischen Mächte, die wirken. Und darum finden wir eben in der Politik Gutes dort und da und dann wieder ganz Schlimmes. Das erklärt diese ganze Vermischung. Aber das ist eben wunderbar, dass wir als Christen durch das Wort Gottes eine solche Aufklärung haben über die wahren Hintergründe, eben auch des Staatswesens, der Gesellschaft und so weiter. Und dann können wir das, was viele Leute heute verwirrt, können wir einordnen. Ja, gut, und jetzt gehen wir weiter, jetzt kommt aber wieder etwas Negatives. Vers 14, wer liest?
Söhne Israels hinzustellen,
sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben.
Jawohl. Noch weiter?
So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Tu nun Buße. Wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes.
Jawohl. Also, etwas ganz Schreckliches. Götzenopfer, Hurerei. Und dann noch diese Lehre der Nikolaiten. Und der Herr sagt, ich habe ein weniges wider dich. Eigenartig. Wie steht das in anderen Übersetzungen? Ein kleines? Also, ist auch verwirrend, nicht wahr? Weiter? Niemand hat eine Fußnote? Es ist so, der griechische Ausdruck heißt nicht nur ein kleines, ein kurzes, nicht nur ein kleines, sondern, oder ein weniges, sondern ein kurzes. Also ich habe etwas wider dich, das man in wenigen Worten sagen kann. Also der Ausdruck bezeichnet hier nicht, wie wichtig oder unwichtig das ist, was kommt, sondern wie kurz gesagt das Ganze ist. Und der Herr kann es wirklich sagen in einem Satz, dass du solche dort hast, welche die Lehre Balaams festhalten, der den Balak lehrte, ein Ärgernis vor die Söhne Israels zu legen, Götzenopfer zu essen, Hurerei zu treiben. Nicht wahr? Bileam, das war ja dieser schreckliche Prophet und auch Wahrsager, den die Moabiter holen ließen vom Euphrat, als die Israeliten gerade davor standen, ins verheißene Land zu gehen. In den 20er Kapiteln von 4. Mose. Und dieser Prophet Bileam wurde gerufen, er solle Israel verfluchen, weil die Moabiter hatten Angst vor Israel. Die wussten, was mit den Ägyptern geschehen ist und jetzt sind die da. Und die wollten, dass Israel weggemacht wird. Und da soll dieser Prophet Israel verfluchen. Und der Bileam war bereit dazu, weil er Geld offeriert bekam für diesen geistlichen Verfluchungsdienst. Und Gott hat ihm ganz klar gesagt, du darfst nicht gehen. Und der hat einfach gedrückt, bis Gott schließlich ihm gesagt hat, geh. Aber dann kam er dafür später unter das Gericht. Er verlor dann später sein Leben. Aber nochmals zurück. Er ging also und versuchte dann, Israel zu verfluchen. Und Gott hat das einfach nie zugelassen. Dieses Volk, das Gott erwählt hat, das wird Gott niemals verfluchen. Das hat ihn sehr geärgert, diesen Bileam. Jetzt, was mache ich? Ich meine, mein Geld will ich. Und dann hat er dem König von Moab den Rat gegeben, schaust du, ich kann Israel nicht verfluchen. Das geht nicht. Man kann nicht Gottes auserwähltes Volk verfluchen, legitim. Aber du musst sie einladen zu einem Götzenfest. Und wenn die mitmachen, dann kommen sie automatisch unter das Gericht Gottes. Und so hat er also gesagt, eben den Balak lehrte ein Ärgernis, das bedeutet ein Fallstrick auf Griechisch, ein Skandalon, wo man drüber stolpert, vor die Söhne Israels zu legen, Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Und da wurden die Israeliten eingeladen zu einer nationalen Party der Moabiter. Und da wurde dann eben Fleisch gegessen, das vorher den Göttern vorgelegt wurde. Und dieser Götzenkult war auch mit Prostitution verbunden. Und da sind viele der Israeliten zu Fall gekommen. Und da kam ein schreckliches Gericht. Gott hat 24.000 Israeliten dann getötet. Da kam gewissermaßen ein Fluch. Aber eben weil sie sich der Sünde hingegeben haben, kam der Fluch. Und jetzt haben wir hier solche, die die Lehre Bileams festhalten. Den Christen einen Fallstrick zu legen, dass sie in Götzendienst hineinfallen. Und genau in dieser Zeit der konstantinischen Wende kam das. Um 375 wurde offiziell die Heiligenverehrung eingeführt. Dass man also auch Heilige verehren soll. Und dann 397, da wurde als Folge der Heiligenverehrung auch der Reliquienkult eingeführt. Also dass man Überreste von verstorbenen Bischöfen und Leute, die als Heilige angesehen wurden, die hat man als wundertätig verehrt. Und dadurch kam ein ganz magisches Denken in die Kirche hinein. Und dann 431 wurde Maria, die Mutter Jesu, wurde als Mutter Gottes bezeichnet und als Gottesgebärerin. Und so wurde eben auch der Marienkult als ein wirklicher Götzendienst eingeführt. Und das entspricht genau dem. Dadurch wurde den Christen das Bein gestellt, die Falle gestellt, dass sie begannen, eben Götzendienst zu treiben. Und dann wird noch gesagt, also hast auch du solche, welche die Lehre der Nikolaiten festhalten. Nikolaos war im ersten Jahrhundert ein Irrlehrer, und zwar ein gnostischer Irrlehrer, der auch die Gottheit Christi leugnete. Und da haben wir eben auch das, die Lehre der Nikolaiten. Genau das war dann auch das große Problem eben im vierten Jahrhundert. Aber glücklicherweise, der Herr sagt, tue nun Buße. Und im Blick auf die Lehre der Nikolaiten, die Leugnung der Gottheit Christi, dort gab es eine Wende. Aber was diese Lehre Biliams anbetrifft, das sollte für die Christenheit, auch für die weiteren Jahrhunderte, eine schreckliche Falle sein. Und wir werden gleich sehen im nächsten Sendschreiben, Thyatira, das beschreibt nun die päpstliche Kirche ab dem 5. Jahrhundert. Dort wird alles noch viel schlimmer. Also Pergamus ist gewissermaßen die Epoche der Vorbereitung, dass dann die päpstliche Kirche mit noch mehr ihr Lehren aufgebaut werden konnte. Ja, aber jetzt müssen wir Pause machen. Nun, wir haben gesehen, was das Sendschreiben von Pergamus in der Kirchengeschichte zu bedeuten hat. Und wir haben gesehen, was einerseits der Götzendienst anbetrifft, Götzenopfer zu essen, aber dann auch das Problem der Hurerei. Und dieses Problem kam ganz besonders durch das Aufkommen des Zölibats. Und das begann bereits im zweiten Jahrhundert sich einzuschleichen und erreichte dann einen Höhepunkt im dritten Jahrhundert, das wäre ja 200 bis 299, ja? Im dritten Jahrhundert begann das sich in die Christenheit einzuschleichen, aber wurde dann gerade in der konstantinischen Wende zu einem richtigen gesellschaftlichen Trend. Also damals war es in die Wüste hinauszugehen als Eremit, als Einzelgänger, aus der Gesellschaft auszusteigen. Also man muss sich das etwa vorstellen, wie damals in der 68er Zeit, als das im Trend war, ein Hippie zu werden und barfuß herumzulaufen, um Mutter Erde möglichst nahe zu sein und eben in zerrissenen Jeans, die aussteigen aus dieser profitorientierten und leistungsorientierten Gesellschaft. Und damals war der Trend, man geht in die Wüste. Und die mussten übrigens auch keine Steuern mehr bezahlen. Ja, das war noch so ein Nebeneffekt. Aber das war so richtig in, für viele der Hit. Und der Apostel Paulus hat das vorausgesagt in 1. Timotheus 4. Können wir das kurz aufschlagen? Liest jemand 1. Timotheus 4, ab Vers 1.
Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und lebenden Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden.
Nur weiter. Jetzt ist es eben sehr hilfreich, wenn man eine gute Übersetzung hat. Hier wurde auch richtig gelesen, Kapitel 4, Vers 1, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in, wie hieß es bei Ihnen?
Späteren Zeiten.
Ich weiß, gewisse Übersetzungen haben dort in den letzten Zeiten, stimmt das?
Ja.
Ist eindeutig falsch. Der griechische Ausdruck hysteros heißt das Dahinterstehende, das Spätere, und ist nicht das gleiche wie Eschatos, das Letzte. Das finden wir in 2. Timotheus 3, Vers 1. Schlagen wir auf, gerade im nächsten Brief. Dort sagt der Apostel Paulus, da spricht er über die Endzeit. Dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden, denn die Menschen werden eigenliebig sein, geldliebend, prahlerisch und so weiter. Da geht es um die letzten Tage, das ist die Endzeit. Die Endzeit ist in der Bibel, schon im Alten Testament, die Zeit, wenn die Juden aus aller Welt wieder heimkehren in ihr Land, die Wüste wieder zum Blühen bringen und den Staat gründen. Dann können wir sagen, wir leben heute in der Endzeit, in den letzten Tagen. Aber in 1. Timotheus 4 heißt es, in den späteren Zeiten, also in den dahinterliegenden Zeiten. Künftig, aber auch das ist, das kann ja dann irgendetwas sein, also später ist besser. Also das ist die Zeit, die eben nach der apostolischen Zeit kommt. Ich war der letzte Apostel, war Johannes, der ungefähr im Jahrhundert dann gestorben ist, nachdem er etwa 5 Jahre vorher noch die Offenbarung verfasst hatte. Und der Apostel Paulus sagt also, der Geist sagt ausdrücklich, dass in später, dahinterliegenden Zeiten, etliche von dem Glauben, das heißt von dem Glaubensgut, von dem biblischen Glaubensgut abfallen werden, achtend auf betrügerische Geister und Lehren der Dämonen. Und jetzt, was lehren diese Dämonen? Erstens, tragen wir das zusammen.
Die verbieten zu heiraten.
Ja, der erste Punkt, also ihre Art zu lehren ist heuchlerisch, so frömmlerisch, ja. Und der erste Punkt ist, verbieten zu heiraten. Und zweitens?
Gebieten, sich von Speisen zu enthalten.
Ja, also, das eine ist, eben das Heiraten wird als etwas Negatives gesehen. Und man kann sagen, das ist der Gedanke des Zölibats. Und zweitens, gebieten, sich von Speisen zu enthalten, das ist? Wie?
Fasten
oder noch stärker Askese. Und genau das war, das ging Hand in Hand, hinaus in die Wüste und asketisch leben. Und man meint dann, wenn man quasi eben nicht heiratet, dass man irgendwie einen höheren geistlichen Stand erreicht, eben heiliger ist als die Verheirateten. Und wenn man eben sich Speise entzieht, dass man auch dadurch einen höheren Verdienst, geistlichen Verdienst bekommt. Und genau das war in. Und das hat dazu geführt, weil so viele in die Wüste hinausgingen. Wenn es überall Eremiten gibt, dann waren sie auch nicht mehr alleine. Und dann gründete man eben Klöster.
Ja.
So ging das. Und so kam diese Institution der Klöster für Männer und für Mönche und für Frauen, für Nonnen auf. Aber das wurde eben in der weiteren Geschichte ein Fallstrick für viele, dass sie gerade dadurch moralisch zu Fall kamen. Der Apostel Paulus erklärt, dass das Heiraten ist effektiv ein Schutz gegen Unzucht. Also bitte, nicht, dass jemand erzählt, ich hätte gesagt, man soll heiraten, um Unzucht zu vermeiden. Also, wenn das nicht eine Heirat ist aus Liebe und aus Überzeugung, dass der Herr zusammengeführt hat, dann ist das eh nichts. Aber wir lesen das in 1. Korinther 7, Vers 1. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, das Problem der Unzucht in Korinth, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren, aber um der Hurerei willen habe ein jeder seine eigene Frau und eine jede habe ihren eigenen Mann. Und da wird auch betont, und die Sexualität muss in der Ehe ausgelebt werden. Es ist nicht richtig, wenn die Sexualität nicht ausgelebt wird in der Ehe. Darum heißt es hier, der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht. Gleicherweise aber auch die Frau dem Mann. Und natürlich ist das eine traurige Ehe, wenn das eine Pflicht ist. Aber diese Stelle hat schon wohl schon vielen geholfen, dass irgendeine Blockade überwunden werden konnte, die da besteht, und dass es wieder biblisch verläuft. Und dann Vers 4 sagt sogar, die Frau hat nicht Macht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Gleicherweise aber hat auch der Mann nicht Macht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Das ist ganz interessant. Die Bibel lehrt ja nicht die Gleichberechtigung, in dem Sinn, dass Mann und Frau die gleiche Stellung hat, den gleichen Wert vor Gott, aber der Mann muss ja das Haupt sein in der Ehe. Aber da hat die Frau mehr. Da ist auf sexuellem Gebiet ist eine Gleichberechtigung. Nicht wahr? Die Frau hat Macht über den Leib des Mannes und umgekehrt. Und dann wird auch weiter gesagt, entzieht euch nicht einander, es sei denn nach Übereinkunft, eine Zeit lang, auf das ihr zum Beten Muße habt. Und kommt wieder zusammen, auf dass Satan euch nicht versuche wegen eurer Unenthaltsamkeit. Wird also klar gesagt, wenn man in der Ehe enthaltsam leben will, dann führt das letztlich in die Gefahr der Unenthaltsamkeit. Und so war das eben für viele Männer und Frauen eine Klippe von Satan, ganz hinterhältig ausgeklügelt, sodass eben solche, die meinten, sie würden einen Weg gehen, der heiliger wäre als so das Übliche, dass die letztlich in Hurerei fielen. Und das ist, und in diesem Hintergrund muss man ja auch das ganze Problem sehen heute, das jetzt weltweit aufgebrochen ist mit Pädophilie in der katholischen Kirche und mit Missbrauch und so weiter. Homosexualität in der katholischen Kirche, genau. Und diese Klippe wurde damals gelegt. Das war die Lehre des Bileam. Ein Fallstrick legen, eben einerseits durch den Götzendienst mit Heiligenverehrung, Marienverehrung und so weiter. Und dann eben diese Falle, die zur Unzucht führt. Ja? Ja, es ist natürlich so, dass der Apostel Paulus zeigt, in der Zeit der Christenheit gibt es die Möglichkeit, den Weg der Ehelosigkeit zu gehen, so wie er das auch getan hat. Und er sagt, weil die Zeit gedrängt ist, und es ist so, jemand, der ledig bleibt, der hat enorm viel mehr Zeit als jemand, der Kinder wickeln muss. Ich sage jetzt das bewusst männlich, ja, weil das müssen nicht nur die Frauen machen. Es ist wichtig, dass Männer auch helfen, sonst werden die Frauen überfordert. Also ich bin überhaupt nicht dafür da, dass man die Aufgaben austauscht und so weiter, aber dass Männer helfen, das sollte eigentlich klar sein. Aber das braucht Zeit und Kraft und Einsatz. Und wenn sie dann noch größer sind als auf dem Wickeltisch, dann stellen die Fragen. Und zwar nicht immer so schön, dass sie gerne alles wissen wollen, sondern die wollen manchmal fighten, vorn heraus. Und da muss man aber auch Antworten geben, das sind ja auch Gelegenheiten. Und das braucht alles Kraft und Zeit, und der Ledige hat das nicht. Und so erklärt der Apostel Paulus in 1. Korinther 7, dass eben Gott gewissen Menschen diese Begabung gibt, ehelos zu bleiben für den Herrn. Und da müssen wir aber einen wichtigen Vers dazu aufschlagen, 1. Korinther 7. Also grundsätzlich habe ich ja schon vorgelesen, Vers 2, aber um der Hurerei willen habe ein jeder seine eigene Frau. Das ist übrigens nur eine, ja. Und eine jede habe ihren eigenen Mann. Das ist auch nur einer. Und dann wird aber erklärt, Vers 7. Liest das jemand vor?
Denn ich wollte alle Menschen wären wie ich, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so.
Ja, also Paulus sagt, natürlich wäre das eine grandiose Voraussetzung, alle könnten so die volle Kraft einsetzen für die Arbeit am Evangelium, wie er das getan hat, aber jeder hat seine Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Gnadengabe, hier steht übrigens Charisma, ist ein Geschenk, das unverdient ist. So einfach ist das Wort Charisma. Hat also nichts mit Ekstase und Schlagzeug so zu tun, sondern ein unverdientes Geschenk. Und hier wird also gesagt, dass der eine das unverdiente Geschenk von Gott hat, dass er ehelos bleiben kann. Und der andere hat das unverdiente Geschenk, dass er eine Ehe eingehen darf. Der eine so, der andere so. Gott ist souverän. Und so gibt es also diese Möglichkeit, aber nicht als ein Weg höherer Heiligkeit, wie das eben mit dieser Lehre von Dämonen gekommen ist. Und es ist eben wichtig, dass jemand, der merkt, nein, das kann nicht mein Weg sein, die Ehelosigkeit. Und das kann man sehr gut merken. Das wird dann erklärt in Vers 9 oder Vers 8 und 9. Wer liest das vor?
Ich sage aber den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Heiraten ist besser, als in Glut zu geraten.
Jawohl, in Glut zu geraten oder als Brunst zu leiden. Also wenn jemand merkt, der Geschlechtstrieb, die Sexualität ist so stark, dass ich Mühe habe, den Weg als ledig zu gehen, dann muss man irgendwie schon zur Überzeugung kommen, dass Gott wohl nicht als Weg geplant hat, die Ehelosigkeit. Und so sagt also der Apostel Paulus ganz klar, das darf nur jemand gehen, diesen Weg soll nur jemand gehen, der von Gott auch die Begabung hatte. Aber das wurde so falsch dargestellt, das ist eine höhere Heiligkeit, steigt aus der Gesellschaft aus und ihr werdet dann so Halbheilige oder noch mehr. Und das wurde zur Klippe. Und darum sagt er, das sind Lehren von Dämonen. Und die Entwicklung war übrigens so, das begann schon im 2. Jahrhundert, dass man sich gesagt hat, ja, wie ist das am Sonntagmorgen, wenn das Abendmahl ausgeteilt wird? Der das Abendmahl austeilt, der darf natürlich als verheirateter Mann nicht in der Nacht davor ehelichen Verkehr gehabt haben. Sonst ist das irgendwie unwürdig. Und da kam dieses Gesetz auf, also in der Nacht vor dem Sonntag, den Tag des Herrn, soll man keinen Verkehr haben, wenn man das Abendmahl austeilt. Und dann kam eben mit der Zeit die Überlegung, ja, am besten man heiratet überhaupt nicht, wenn man das Abendmahl austeilt. Und so kam dann eben immer mehr dieser Run zur Ehelosigkeit. Und es dauerte aber noch lange, erst im Jahr 1074 wurde dann das Gebot in der katholischen Kirche erlassen, dass Priester ehelos bleiben müssen. Ist also erst etwa 1000 Jahre alt. Als Gebot. Das konnte eben, der eine konnte ehelos sein, der andere war verheiratet. Das ging noch nebeneinander. Aber es war ganz klar, es ist eigentlich etwas Minderwertiges. Und woher kommt das? Das kommt aus der griechischen Philosophie von Plato. Plato hat ja gelehrt, alles Materielle sei minderwertig. Was Wert hat, das sind die Ideen ganz oben im Jenseits. Und die höchste Idee, das sei die Idee des absolut Guten, das sei Gott. Und weil eben das alles so minderwertig ist, müsse der Mensch vom Materiellen zum Geistigen immer mehr aufsteigen. Und diese Idee kam durch die Gnostiker, die habe ich ja schon erwähnt, durch diese Irrlehre, zum Beispiel die Nikolaiten, im ersten Jahrhundert auf, dass man sagte, die Materie ist schlecht und darum ist Jesus Christus auch nicht ein richtiger Mensch geworden. Er habe nur einen Scheinleib gehabt, weil ein Körper, das ist eigentlich etwas Minderwertiges. Und so haben sie eben geleugnet, dass Jesus Christus ein richtiger Mensch war. Und diese Irrlehrer haben also diesen Gedanken hineingebracht, das Körperliche, das Materielle sei minderwertig. Und daraus kam dann die Idee, die Sexualität in der Ehe ist eigentlich etwas, es war irgendwie nötig, weil die Menschheit muss sich ja fortpflanzen, aber eigentlich ist es minderwertig. Und das kam nie aus dem Christentum heraus. Also weder im Neuen Testament, da lesen wir in Hebräer 13, Vers 4, die Ehe sei geehrt in allem. Auch was die Sexualität anbetrifft, mit Hochachtung. Also geehrt in allem, aber diese Gedanken kamen aus der griechischen Philosophie und die drang immer mehr ein ab dem 2., 3. Jahrhundert in die Kirche und hat schließlich die Kirche platonisch überfremdet. Und so kamen eben diese Lehren von Dämonen hinein, die vielen, unzähligen bis zum heutigen Tag zum Fallstrick geworden sind. Und darum sagt der Herr, aber du hast, gleicherweise hast du dort solche, welche die Lehre des Balaam festhalten, der den Balak lehrte, ein Ärgernis, ein Fallstrick vor die Söhne Israels zu legen, Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Das war so ein der Teufel hat gesehen, mit Verfolgung kann ich die Christenheit nicht kaputt machen. Es sind nämlich erst recht immer mehr gläubig geworden, weil er so überzeugend war, dass die Christen sich verfolgen lassen. Da muss ja etwas dahinter sein. Man stirbt doch nicht für eine dumme Idee. Und dann hat der Teufel die Strategie geändert und da kam die konstantinische Wende. Ja, noch etwa dahinter? Es ist so, das Fasten wird ja im Alten Testament nirgends geboten, außer am Yom Kippur. 3. Mose 16. Der Yom Kippur war ein Fastentag für Israel. Ein Tag im Jahr. Aber später hat man im Judentum in Verbindung mit der Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezar und verschiedenen schrecklichen Ereignissen hat man zusätzlich Fastentage erfunden. Die werden erwähnt in Sacharja, kann man das nachlesen, Sacharja 7. Und Gott nimmt immer wieder Bezug eben auf dieses Fasten, das dann eben immer wieder in der Gefahr stand, als etwas Verdienstliches hingestellt zu werden. Also wer fastet, der verdient etwas damit. Und genau dagegen wendet sich Sacharja 7 und 8. Und auch Jesaja, einen ausführlichen Abschnitt über das Fasten, wo er zeigt, das wahre Fasten ist eigentlich etwas anderes. Aber natürlich aus diesem dieser Gedanke des Fastens konnte man dann sehr schnell verbinden mit dem neoplatonischen Denken. Materie ist minderwertig, das Körperliche ist minderwertig, also auch Nahrung ist minderwertig. Wir suchen die geistige Nahrung, ja? Das da oben. Und das ist der Trick, wie der Feind also einen gewissen biblischen Gedanken da nimmt und ihn eben zu etwas ganz Verdrehtem weiterentwickelt. Und genauso im 1. Korinther 7, das ist ein biblisches Kapitel, eine biblische Lehre über Ehelosigkeit. Ich habe jetzt mehr die andere Seite betont. In einem anderen Zusammenhang würde ich dann mehr das andere betonen, nicht wahr? Aber gerade 1. Korinther 7 konnte dann von diesen neuplatonischen beeinflussten Leuten missbraucht werden, um zu sagen, seht ihr, steht ja in der Bibel. Es ist besser, nicht zu heiraten. Und so wurde dieser Fallstrick gelegt. Aber sieht man, der Teufel ist hinterhältig. Mit Körnchen Wahrheit bringt er dann den Irrtum hinein. So ist das immer. Und das war auch da so. Aber jetzt kommt...
Noch eine Frage.
Ja?
Gerade auch dazu zur Enthaltung von Speisen, weil der Paulus an den Timotheus schreibt. Wie ist das? Da gibt es ja immer welche, wo behauptet, ja, man muss vegetarisch leben. Jesus hat auch kein Fleisch gegessen, so ist zwar eine Lüge, aber das wird auch dazugehören, oder? Eine falsche Lehre, sich von Speisen zu halten, eben von Fleisch.
Ja, natürlich. Denn es ist so, dass Gott die erste Nahrung im Bund mit Adam eingesetzt hat und die war vegetarisch. 1. Mose 1, 30, 31, kann man nachlesen. Vegetarisch. Aber dann, als Gott den Bund mit Noah schloss, hat er, 1. Mose 9, ganz klar in diesem Bund, der mit der ganzen Erde geschlossen wurde und Gültigkeit hat, solange die Erde besteht. Dort sagt Gott, dass die Menschen von allem Fleisch essen dürfen. Aber, wie bei der vegetarischen Nahrung, war eine Ausnahme von einem Baum nicht. Und dort bei der Erlaubnis für den Fleischgenuss, aber das Blut soll man ausfließen lassen und nicht als Nahrungsmittel zurückholen. Und das ist dann eben wieder ein anderer Punkt. Also Gott erlaubt das Fleischessen bis zum heutigen Tag. Es wird auch im tausendjährigen Reich noch so sein. Und aber den Blutgenuss nicht. Ja.
Manche Bibelübersetzungen schreiben ja, man soll Fleisch essen.
Ach so. Ja. Ja, ganz genau. Das ist eben aus dem Grund, dass die hebräische Yiktol-Form, die bezeichnet das Futur und die kann auch bezeichnen einen Befehl und die kann auch bezeichnen eine Erlaubnis. Und so ist es auch in 3. Mose 11, wo Gott vorstellt, welche Tiere gegessen werden dürfen von den Israeliten und welche nicht. Und da kann man übersetzen, ihr sollt das und das essen. Aber es ist falsch übersetzt. Dort ist es Gott erlaubt. Gott schreibt niemandem vor, man müsse von allem Fleisch essen. Aber ihr dürft von diesen essen. Also das muss man mit dürfen, nicht mit sollen übersetzen. Noch etwas? Ja. Ja. Ja, es ist so, im Bund mit Noah hat Gott das so vorgeschrieben und 1. Mose 9 macht klar, dass dieser Bund mit der ganzen Erde geschlossen wurde und solange die Erde besteht. Und jetzt besteht sie ja immer noch. Aber wir haben noch eine klare Bestätigung. In Apostelgeschichte 15 ging es um die Frage, Heiden, die gläubig geworden sind, müssen die beschnitten werden, gemäß dem Gesetz Mose, dem Bund vom Sinai. Und dann wird dort in Apostelgeschichte 15 von den Aposteln ganz klar gemacht, nein, die Heiden stehen nicht unter dem Bund vom Sinai, 2. Mose 19 und folgende, denn der wurde nur mit Israel geschlossen, nicht mit den anderen Völkern. Und darum wird dort gesagt, aber sie sollen die notwendigen Stücke einhalten, sich enthalten von Hurerei, und von Götzenopfer und von Blut und von Ersticktem. Hurerei und Götzenopfer, das hat Bezug auf den Bund mit Adam, der immer noch gültig ist. Und in diesem Bund hat Gott die Einehe eingesetzt. Darum ist Unzucht, also Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe, nicht erlaubt. Und Götzenopfer, im Bund von Adam hat Gott sich vorgestellt als der eine wahre Gott. Also wir dürfen keine Gemeinschaft haben mit anderen Göttern. Und dann vom Blut enthalten und von Erstickten, das ist mit Bezug auf den Bund von Noah. Der ist immer noch gültig. Also Ersticktes, das ist, wenn man ein Tier mit einer Falle fängt im Dschungel. In Afrika ist das immer noch aktuell. Und dann kommt man längere Zeit später erst dazu und dann kann man die Kehle öffnen. Das Blut fließt nicht mehr aus. Und darum, Christen dürfen das nicht essen. Und darum ist es also immer noch gültig. Aber ich bin mit dem konfrontiert worden jetzt in Thailand. Ich habe ein Seminar gehalten für einheimische Evangelisten und da kam das hervor. In der Thai-Ernährung spielt das Blut eine riesige Rolle. Also gut, viele Rezepte haben nichts zu tun mit Blut. Und es ist eine ausgezeichnete Ernährung, gesund und gut und so weiter. Aber die haben viele Rezepte, wo sie auch Blut verwenden. Und da kam sogar raus, einer aus dem Stamm der Karen hat das Problem gehabt, ja, aber bei uns, wir müssen Blut essen, und wenn wir da eingeladen werden, sonst wird man ausgestoßen. Das gibt einen Bruch in der Gemeinschaft. Und die haben ein Riesenproblem mit dieser Frage des Blutessens. Ja, also es gibt beides. Da war auch einer, der hat gesagt, ja, er trinke Blut, nachdem Tiere geschlachtet worden sind. Also ohne zu kochen. Und er musste sagen, nein, das gilt immer noch. Aber das war ganz schwierig. Und mein Übersetzer hat gesagt, das gehört zu unserer Kultur. Also die haben es ein bisschen schwieriger als wir, wenn wir auch sagen, nein, Blutwurst esse ich nicht. Ja? Dann ist das erledigt. Ja, noch andere Fragen? Ja, bitte. Ja, also ein sehr gutes Argument. Also für Israel in diesem Fall, das vom Passa mussten ja alle essen. Ja. Aber gut, jetzt könnte man sagen, seit dem Jahr 70 kann man das Passa ja gar nicht mehr essen. Und da ist es ja auch so, wenn orthodoxe Juden ins Ausland gehen, und das ist ja überall, in allen Restaurants ist das nicht koscher. Und dann essen sie meistens, dann essen sie eben vegetarisch. Oder nehmen sich Büchsen mit. Ja, aber eben.
Wann kam das Thema mit dem Schweinefleisch auf?
Das Problem mit dem Schweinefleisch ist ja so: im Gesetz Mose, also im Bund vom Sinai, hat Gott in 3. Mose 11 ausdrücklich verboten, Schweinefleisch zu essen. Für Israel. Aber es ist ganz wichtig: dieser Bund war mit Israel geschlossen. Und der Apostel Paulus, das haben wir ja gelesen, sagt in 1. Timotheus 4. Vers 4. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Und vorher geht es gerade im Vers vorher um Speise zur Annehmung mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Also hier wird gesagt, dass also in der Gemeinde Gottes ist keine Einschränkung von reinen und unreinen Tieren. Christen dürfen, also die zur Gemeinde Gottes gehören, die dürfen Schweinefleisch essen. Dieses Verbot war nur für Israel. Das darf man eben nicht vermischen. Und darum muss man auch unterscheiden in der Bibel die Bündnisse, mit wem wurden sie geschlossen. Der Bund mit Adam, der Bund mit Noah gilt für die ganze Menschheit. Aber der Bund mit Israel am Sinai war nur für Israel. Und darum wird hier also ganz klar gesagt, jedes Geschöpf Gottes ist gut. Und da haben mich die Thais dann auch gefragt, ja, dürfen wir Schlangen essen? Die essen so gerne Schlangen. Ja, und ich meine, gerade da, wo ich dieses Seminar gehalten habe, das war ganz weg vom Tourismus im richtigen Thailand, das richtige ursprüngliche Thailand, also Reisfelder, soweit das Auge reicht, und dann Regenwald, und die Leute wohnen in Hütten, typischerweise auf Stelzen. Ja, und da gibt es ganz viele Schlangen. Da hat mir auch einer erzählt, wie vor einiger Zeit hat er eine Königskobra erschlagen. Und die wurde dann gegessen nachher. Klar. Also haben wir schon mal eine erwischt. Und die Schlangen ständig tot, ja. Und dann ist es auch üblich, dass sie die essen. Und dann dachte ich, dürfen wir Schlangen essen? Und wir hatten gerade 1. Mose 3 mit der Versuchung im Garten Eden und so behandelt. Dürfen wir Schlangen essen? Ja, natürlich dürft ihr Schlangen essen. Es sind Geschöpfe Gottes, und Gott sagt wirklich, dass jedes Geschöpf Gottes gut ist. Aber die Schlange hat natürlich eine symbolische Bedeutung und weist hin, erinnert uns an das, was geschehen ist bei der Versuchung. Und der Löwe als mächtiges, majestätisches Tier hat auch eine symbolische Bedeutung und weist hin zum Beispiel auf Jesus Christus, den König der Welt. Also die Tiere haben eine symbolische Bedeutung, manchmal negativ, wie die Schweine. Das sind Tiere, die lieben es, sich im Dreck zu drehen. Und damit sind sie ein Bild für Menschen, die es lieben, in der Sünde zu leben. Aber die Schweine sind nicht, hässliche Tiere. Gott hat sie so gemacht, um uns eine bestimmte Lektion zu geben. Also es hat nichts damit zu tun, dass die unrein in sich wären. und darum darf man Schlangen essen, Königskobras und alles. Aber ich habe erklärt, aber das Blut dürfte nicht essen. Ja. 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 Es ist so, eigentlich kommt es ziemlich auf das Gleiche heraus. Und zwar ist es ja so, dass in unseren Schlachthöfen wird das so gemacht, dass das Rind zum Beispiel wird durch einen Bolzen betäubt und dann öffnet man sofort die Schlagadern und das Blut fließt ab. Und beim Schächten ist es so, dass man diese Betäubung nicht macht. Und also ich würde das auch vorziehen als Rind. Also ich möchte nicht so einen solchen Schlag auf den Kopf. Und ist so, wenn man das Rind in einem Schnitt, das müssen Spezialisten machen, mit einem Schnitt beide Halsschlagadern öffnet, dann wird das Gehirn sofort, wird nicht mehr mit Blut versorgt und dann verliert es die Empfindlichkeit. Aber das ist etwas anderes, wenn man das beim Schwein macht. Aber das durften die Juden ja sowieso nicht, ein Schwein schächten. Das Schwein hat eben nicht nur die zwei Schlagadern, die das Hirn versorgen, sondern die haben hinten noch zwei. Das heißt, wenn man also ein Schwein schächtet, dann wird es immer noch das Gehirn mit Blut versorgt. Und es empfindet immer noch. Also ausgerechnet bei den koscheren Tieren, wie Rind, Schaf, Ziege, sind nur zwei Schlagadern. Und die trifft man mit einem Schnitt und das Gehirn wird unempfindlich gemacht. Aber beim Schwein oder beim Pferd ist das nicht so. Also ein Pferd empfindet mehr, wenn man es schächtet, weil das Blut immer noch raufgeht. Ja, und das ist anatomisch ein ganz interessanter Unterschied. Und so ist es also, kommt es im Prinzip aufs Gleiche heraus. Und wenn Sie in Israel in einem koscheren Restaurant ein Steak bestellen, ist das genau gleich wie bei uns. Es ist natürlich so, in den feinen Haargefäßen, in den Kapillaren, bleibt immer Restblut. Das ist gar, das kann man auch mit Schächten nicht vermeiden. Das sieht genau gleich aus wie bei uns. Aber es geht nicht darum, jetzt jedes Restblut in den Kapillaren, sondern es geht darum, beim Schächten wird das Blut abgelassen und nicht mehr wieder als Nahrungsmittel zurückgeholt. Und zwar als Ausdruck dafür, das Blut ist das Symbol des Lebens, sagt 3. Mose 17. Und wenn wir schlachten, drücken wir aus, eigentlich haben wir das Leben, auch das Leben der Tiere, nicht in der Hand. Aber Gott hat uns erlaubt, zu schlachten. Und als Ausdruck dafür, dass wir ihn als Geber des Lebens anerkennen, lassen wir das Blut ausfließen und essen es nicht. Zweitens, es war ein Gehorsamstest. Wie bei der vegetarischen Nahrung in Eden, alles dürft ihr essen, aber von einem Baum nicht. Bei Noah, von allem Fleisch dürft ihr essen, aber das Blut nicht. Und drittens wollte Gott in seiner Weisheit nicht, dass das Blut etwas Alltägliches wird, das man so im Alltag verschlingt. Weil das Blut letztlich das Mittel sein sollte, durch das die Erlösung durch seinen Sohn zustande kommen würde. Und gerade dadurch, dass wir das Blut eben nicht als alltägliches Ding essen, drücken wir eben unsere Achtung vor dem Gedanken aus, dass Gott durch das Blut die Erlösung schaffen wollte. Ja, so habe ich das den Thais auch erklärt. Die wollten auch noch mehr wissen, aber was ist dann der Grund? Warum wollte das Gott so? Ja, erstens, zweitens, drittens. So. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon durch und gar nicht so weit gekommen. Aber nächstes Mal da kommen wir dann schon weiter. Ja?
Und es unterstützt, heißt ja auch in der Schrift, dass man das Blut wegwehren soll, wie man Wasser wegwehren. Damit kann man es auch nicht mehr als gekochtes Blut essen.
Ja.
Wenn es weggeleert ist, wie man Wasser wegwehrt, dann scheitert das Kochen sowieso aus.
Ja, ja, genau. Ja, also der Fall ist so klar. Gut, jetzt haben wir eben viele Exkurse gemacht heute, aber ich denke, die sind ganz wichtig. Und wenn man eben sieht, dass Offenbarung 2 und 3 uns die ganze Kirchengeschichte vorstellt, versteht man plötzlich auch die Kirchengeschichte ganz anders. Weil sie wird uns hier vorgestellt mit den Augen des Herrn Jesus. Ich war jeder Verfasser einer Kirchengeschichte, eines Buches, der beschreibt Dinge, die ihm besonders wichtig sind. Klar, darum ist jede Kirchengeschichte wieder ein bisschen anders. Aber hier haben wir die Beschreibung, wie der Herr Jesus die Geschichte sieht. Wir können so viel lernen. Und zweitens wird dadurch auch klar, die Offenbarung sollte nicht erst in der Endzeit aktuell werden, wenn dann diese Gerichte kommen, sondern wir haben ja gelesen in Offenbarung 1, Vers 1, Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Nicht, was in 2000 Jahren geschehen muss. Was bald geschehen muss. Und Vers 3, glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Das sollte nicht einen Aufschub geben bis in die Endzeit, bis dann die Prophetie in Erfüllung geht, sondern es ging gleich los. Mit dem Zeitalter von Ephesus, Zeitalter von Smyrna, Pergamus und dann die Zeit der katholischen Kirche im Mittelalter, Theatira, dann die Reformation, Sardes, dann die Erweckungsbewegung, Philadelphia und dann der Abfall der Gemeinden Laodicea. Also es ging sofort los. Und gerade vor kurzem hat mir einer aus England geschrieben, hat gesagt, ich muss ihm unbedingt erklären, verschiedene Fragen, die ihn so durcheinander bringen bei Prophetie. Und hat er das gefragt. Wie geht das? Es steht doch da, was bald geschehen muss. Kann doch nicht noch 2000 Jahre gehen. Und da habe ich ihm erklärt, ja, das ging sofort los. Weil Offenbarung 2 und 3 ist auch Prophetie. Und das war sofort hochaktuell. Von der Zeit Johannes an, über die Zeit, die Paulus nennt, in späteren Zeiten, dann weiter bis in die letzten Tage. Gut, wir wollen noch beten zusammen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass wir sehen dürfen, es ist die Wahrheit. Wir dürfen unser ganzes Leben darauf abstützen und wissen, dass wir damit auf Felsen gebaut haben, nicht auf Sand. Danke, dass dein Wort sich als wahr erwiesen hat durch alle Zeiten. Und wir danken dir auch, dass dein Wort uns hilft, unsere schwierige Zeit einordnen zu können, dass wir nicht durcheinander kommen durch all das, was heute geschieht. Und du siehst, wie viele Menschen in unserer Gesellschaft heute sagen, sie verstehen nicht mehr, was da geschieht. Und du hast uns dein Wort gegeben, das uns den Weg erhält. Eine Lampe ist für unseren Fuß und du hast uns auch alle Hilfsmittel gegeben, damit wir bewahrt bleiben können von allen Arten von Verführung, mit der wir konfrontiert sind. Jetzt möchten wir uns dir anbefehlen, dass du deine gute Hand über uns allen hältst und uns führst auf deinem Weg auch weiterhin. Amen. Amen.